Boy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetze. Rudolf ist Politologe, Hochschulgründer und Herausgeber des Magazins Politik und Kommunikation. Vor allem aber ist er eins, überzeugter Fan von unterschiedlichsten Menschen, schillernde Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur oder Politik. Wer von innen brennt und was zu erzählen hat, wird zu Rudolfs Star. In diesem Podcast löchert Rudolf seine Stars ab sofort nicht mehr nur im Vier-Ohren-Gespräch, sondern hörbar für alle. Na holla die Waldfee, es geht los! Laut Visit Berlin kann man in Berlin täglich zwischen 150 Bühnenvorführungen wählen. Wir fangen also mal mit den Theaterbühnen an. Im August geht es dann mehr um die Konzertbühnen. Tipp Berlin-Chefredakteurin Stefanie Dörre hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Clemens Niedenthal wieder eine spannende Kulturlaufroute zusammengestellt, die uns zu möglichst vielen Theatern der Stadt führen wird. Es geht also in dieser Folge um die Geschichte der Staatsoper, das Laufen über die Bühne des Theaters im Palais und Wertehaltungen von Theatern. Ach, und um Kunstkacke. Aber hör selbst rein. Und vor allem, Laufschuhe an und los geht's.
So, hallihallo. Heute bin ich den gleichen Fahrradweg wiedergekommen wie vor zwei Wochen. Wieder sonniges Wetter und ich bin bei Stefanie Dörre, meine absolute Lieblingschefredakteurin vom Tipp Berlin. Hallo Stefanie.
Hallo Rudolf. Und ich höre das natürlich immer wieder gerne, dass ich deine absolute Lieblingschefredakteurin bin. Kannst du eigentlich alle 14 Tage hier vorbeikommen?
Würde ich auch machen, aber ich glaube, es ist heute leider unser letzter Podcast im Rahmen des Berlinathons, denn als Expertin für Kunst haben wir dich heute auch als Expertin für Bühne dazu genommen. Und die nächsten zwei Folgen für die Kulturläufe werden von Kolleginnen und Kollegen von dir dann übernommen, wenn ich das richtig sehe.
Genau, also für den Juli-Lauf, das ist der Clemens Niedenthal, unser Gastro-Redakteur, Leiter der Gastro-Redaktion, wirklich jemand, der sich super duper auskennt. Bevor ich in ein Restaurant gehe, frage ich ihn auch, ob das die richtige Wahl war. So, er hat immer super Tipps und danach wird Johnny das machen. Johnny ist der Chefredakteur vom The Berliner, dem englischsprachigen Schwesterstadtmagazin, das wir hier auch haben. Und der ist selber DJ und kennt sich wahnsinnig gut in der Musikszene aus.
Na, da freue ich mich schon mal wieder auf einen weiteren Podcast. Und jetzt mal direkt die Frage, bist du eine Bühnenexpertin? Wann warst du das letzte Mal in einem Theaterstück?
Also eine Bühnenexpertin bin ich nicht unbedingt, aber ich gehe ganz gerne ins Theater und war tatsächlich Anfang der Woche am Montag bei Florentina Holzinger, dem neuen Star der Volksbühne.
Ist das eine Verwandte von Jenny Holzinger?
Nee, ist es nicht. Das ist eine
Schade, ich dachte, jetzt könnte ich mal ein bisschen glänzen. Hier auch mal eine der wenigen Künstlerinnen, die ich kenne, mal einfach so reinrufen, die ich nämlich auch mal durch ihre politische Kunst wahrgenommen habe. Ja?
Nee, leider nicht. Also ich hätte dir gerne den Gefallen getan. Aber Florentina kommt aus Österreich, ist Performerin, hat ganz lang so in der Off-Szene das gemacht und ist jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren an der Volksbühne. Und da jetzt ein Megastar ist, immer alles ausverkauft und hatte jetzt im Mai eine neue Premiere, dem Stück A Year Without Summer. Wirklich super interessant. Es gab mal im 19. Jahrhundert einen Vulkanausbruch in Indonesien und im Jahr darauf gab es weltweit keinen Sommer, weil da so viel Asche in die Atmosphäre gepustet wurde, dass die Sonne nicht mehr durchkam, auch in Europa. Das war tatsächlich das Jahr, in dem Mary Shelley begonnen hat mit ihrem Frankenstein-Roman. Überhaupt ein Jahr, das ganz viele Leute dazu angeregt hat, sich mit so Monstrositäten, aber auch mit künstlichen Welten oder auch mit dem künstlichen Erschaffen von Menschen zu beschäftigen.
Wann war das?
Das war 1854, stimmt wahrscheinlich nicht.
Um aber den Dreh.
Um den Dreh, ja. Ganz genau. Das begann auch alles so im Nebel, es war nur sozusagen alles ganz schemenhaft und endet wirklich furios. Also man muss dazu sagen, sie hat eine Truppe, alle sind nackt und sie arbeitete aber diesmal mit älteren Leuten, die sie dazu gecastet hat, so zwischen 70 und 80 und Das ist einfach, also es gab Standing Ovations, schwer an die Karten ranzukommen. Ich kann nicht die Reihen 1 bis 7 empfehlen, weil da kriegst du eine ganze Menge ab. Sie arbeitet sehr viel mit, ich muss es jetzt mal so direkt sagen, Kunstkacke. Also dieses allerletzte Bild, da strömen die Toiletten über und alles ist sozusagen mit braunem Wasser voll. Das ist schon, geht schon für viele Leute ganz schön an die Schmerzgrenze. Was aber einfach toll ist, ist, dass da Körper und Dinge auf die Bühne kommen, die sonst natürlich keine Bühnenpräsenz haben. Denn wie viele Menschen wollen wirklich nackte Frauen über 70 sehen, die auf der Toilette bei Durchfall kollabieren?
Hört sich nach einem sehr, sehr außergewöhnlichen Theaterstück an. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Ich war früher, aber wie ich frisch nach Berlin kam, vor 30 Jahren, ganz viel auch in der Volksbühne.
Ja.
Da war noch mal, wie heißt da, unser Schlingensief war damals, glaube ich, und noch
absolut
in der Zeit unterwegs. Und es war damals auch schon sehr außergewöhnlich, aber ich glaube, es gibt noch eine Steigerung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, dass Florentina und Christoph Schlingensief wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Auch, dass vieles sehr langsam ist. Auch Schlingensief hat die Zeit oft sehr gedehnt. Da gibt es ganz viele Parallelen in der Radikalität, aber auch in dem, wie sie sozusagen wirklich den Finger in die Wunde legen und manches fast wie absurd und unheimlich penetrant erscheint, aber man doch hinterher diese unglaubliche Energie spürt und auch hinterher merkt, wie einen das nicht mehr loslässt und wie man immer wieder darüber nachdenken muss und eben auch so dieses, ja, wie viel die auch darüber vorher schon nachgedacht haben oder wie viel Denkarbeit da auch drin steckt, was man, fand ich auch oft bei Schlingensief, gar nicht im ersten Moment so gemerkt hat, weil der auch ganz oft immer wieder die Sachen wiederholt hat, wie tötet Helmut Kohl, das sind ja ganz oft sozusagen immer wieder die sozusagen so Wiederholungen gewesen, die ihren ganzen Impact dann auch eigentlich so im Nachhinein entfalten.
Ja, das hört sich erstmal super an. Also ein Grund für mich, nach vielen Jahren mal wieder in die Volksbühne zu gehen, habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Schlingensief hat mich sehr, sehr berührt, nochmal sein Buch auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Er hat ein Tagebuch geschrieben, wie er Krebs hatte und dann ja an Lungenkrebs gestorben ist. Und da ist mir eigentlich nochmal diese ganze Persönlichkeit auch klar geworden, weil ich ihn als Aktionskünstler mal so fand. Manchmal war es mir auch einfach too much und auch einfach zu radikal. Aber dieses Buch kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ganz berührend. Aber die Volksbühne ist eigentlich ja nicht auf unserem Wege.
Nein. Rudolf, genau.
Wann warst du denn auch mal im Deutschen Theater in den letzten Jahren?
Genau. Lass mich erst mal sagen, die Volksbühne ist nicht mit auf unserem Weg. Auch weil sie schwer mit den anderen Stationen, die wir alle vorhaben,
ja,
dass die sich schwer verbinden. Mhm. Und ja, ist eigentlich der Hauptgrund. Also deshalb starten wir am Deutschen Theater.
Ich bin so gespannt auf die jetzige Route. Die letzte Route vom Kulturlauf hat ja bei der Berlinischen Galerie stattgefunden. Mhm. So eine schöne Tour. Also ich muss sagen, beim Berliner Ton, eins muss man ja wirklich sagen, ich habe noch kein einziges kritisches Feedback dort bekommen. Zu dieser Tour auch und insgesamt. Das war so schön durchdacht, wie wir so überall rumgerannt sind und dann auf Nebenwegen so. Aber es war so eine tolle Tour. Diesmal starten wir beim Deutschen Theater. Krass. Erstmal, ich würde sagen, da ist das Feuerwerk schon vorprogrammiert.
Ja, auf jeden Fall. Also das Deutsche Theater ist schon eben eines der ganz wichtigen Staatstheater hier in Berlin. Also die vom Land finanziert werden und die nicht privat finanziert sind. Auch eines der ältesten, wirklich ein ganz tolles Theater. Großen Stars, ja, vielen, vielen Inszenierungen. Also ich bin sehr dankbar, dass wir da beginnen dürfen. Und es liegt auch eben mittendrin in, naja, ich will es gar nicht, dem Theaterbezirk Mitte. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt.
Das kann man schon so ein bisschen sagen, ne? Ein bisschen.
Die Traditionshäuser, die interessanterweise ja meistens ganz unterschiedliche Geschichten haben, die sind ganz, ganz viele in Mitte. Das DT ist ja eher ein klassisches Bildungshaus gewesen, das auch tatsächlich von einem Schauspieler gegründet wurde. Und aber zum Beispiel die Volksbühne ist ja tatsächlich aus einem Verein hervorgegangen, wie das Wort Volksbühne auch sagt. Also es gab Anfang des 20. Jahrhunderts war das tatsächlich so, dass eben auch diese Bildung auch für die Arbeiterklasse oder für einfache Leute ein total wichtiges Thema war. Und dann kamen eben solche Vereine auch auf. Also während ein Teil der Theater, die es heute noch gibt, eben tatsächlich eher aristokratischen Ursprungs sind, also irgendwie mit einem der vielen preußischen Friedrich Wilhelms, die wir hier haben. Ich kann leider oft den einen nicht vom anderen unterscheiden.
Das fällt mir ehrlicherweise auch schwer, aber zum Glück sind wir ja beim Theater und nicht bei der Politik.
Ganz genau, aber ich finde das schon so ganz interessant, dass Theater auch schon in den Gründungsgeschichten ein Spiegel so gesellschaftlicher Bedürfnisse und Entwicklungen ist.
Ja, danach geht es ja vom Deutschen Theater hin zum Friedrichstadtpalast. Was ist eigentlich so der große Unterschied? Also der Friedrichstadtpalast ist ja keine klassische Bühne dort, sondern ist es mehr ein...
Also es ist ein Revue-Theater.
Ja.
Genau, also den gibt es schon ganz, ganz lange, 100 Jahre. Der Bau ist aus den 80er Jahren, ne? Weil du wunderst dich jetzt vielleicht 100 Jahre, danach sieht es gar nicht aus.
Ja.
Aber direkt neben dem BE gibt es ein Wohnhaus, da ist die Adresse am Zirkus. Und das ist die alte Adresse des Friedrichstadtpalastes, der nämlich ursprünglich, war das so ein Theater- und Vergnügungsstätte, Zirkusgebäude. Und das wurde erst später dann ein Revue-Theater.
Genau.
Dann kam irgendwann, weil das war so runtergekommen, das Gebäude, dass es abgerissen werden musste, kam halt irgendwann dieser Umzug. Nicht sehr weit weg.
Ein Haus mit großer Geschichte, aber neuem Gebäude, wenn man genau hinschaut.
Genau, mit großer Geschichte und auch mit der größten Bühne und mit eben dieser ganz berühmten Girls-Reihe. Es gibt ja mittlerweile eine Fernsehserie, die, glaube ich, schon in die zweite Staffel gegangen ist, die sich um den Friedrichstadtpalast dreht. Das sind wirklich wahnsinnig berühmte Modedesigner, die da auch arbeiten. Gautier, Jean-Paul Gautier macht da ja auch die. Ja, genau, das ist wirklich
ein sehr. Also ich war da auch mal drin vor ein paar Monaten mit einer etwas älteren Person. Und ich muss sagen, also für das Publikum, was ich dort gesehen habe, was ja doch auch sehr stark auch Busreisen bestand und Reisen aus ganz Deutschland, wie ich das Gefühl hatte, fand ich es eine sehr, sagen wir mal, progressives Design der Klamotten, wenn man noch überhaupt von Klamotten reden konnte, weil teilweise war es ja auch schon halb nackt oder fast ganz nackt, was dort stattgefunden hat. Und hat mich sehr überrascht, aber auch positiv überrascht, dass dieser Kontrast dann auch stattgefunden hat, diesmal der Kontrast zwischen Publikum aus meiner Perspektive und dem, was auf der Bühne gezeigt worden ist.
Absolut. Also mit deinen Busreisen hast du total recht. Ich wohne da jetzt nicht so weit entfernt. Ich kann mir die Busse immer mal wieder anschauen. Aber man denkt ja eigentlich so, Revue-Theater, das wäre im Kern konservativ. Und es gibt sicher Leute, die genauso sind.
Ja.
Aber man muss sagen, die setzen sich wirklich sehr für die Queerbewegung ein. Und die sind wirklich sehr, sehr auch das gesellschaftlich progressiv. Also die haben da nie von Abstand genommen, auch nicht, um auf ein mögliches Publikum zu schielen, das das ablehnt oder das konservativ ist. Und da muss ich sagen, sie haben Haltung und trotzdem erreichen sie wahnsinnig viele Leute mit, glaube ich, auch ganz unterschiedlichen politischen Ansichten.
Scheint mir auch so. Also ich fahre da auch regelmäßig dran vorbei. Richtig voll immer. Ich meine, da passen 2000 Leute wahrscheinlich rein.
Fast, aber das ist auch echt riesengroß.
Es ist riesengroß, ja. War mir so ehrlicherweise nicht klar, dass es auch so eine Haltung dazu gibt.
Ja.
Das eine Mal, wo ich da war, habe ich sie auch wahrgenommen. Also, und nicht alleine. Also das Publikum war interessiert, etwas irritiert, aber sehr positiv dem Ganzen gesonnen, wie ich das Gefühl hatte. Ja. Von da aus laufen wir ja weiter Richtung Montbijou Park.
Genau.
Das ist eine wunderschöne Strecke da. Genau. Also Mitte ist einfach so schön, ja.
Auf jeden Fall.
Perfekt.
Und wir verhangeln uns oder versuchen uns auch ein bisschen eben auch an diesen Parks entlang zu hangeln. Und das Schöne ist, im Montbijou Park gibt es das Montbijou Theater. Genau. Das ist ein Freilufttheater.
Ja.
Das ist ein Freilufttheater in Berlin. Rekurrieren so ein bisschen auf das Shakespeare'sche The Globe Theater, was ja ein Holzrund war. Also es gibt mehrere Freilufttheater hier in Berlin, aber in Mitte ist das jetzt das einzige. Deshalb gehen wir da vorbei und die spielen auch sehr viel Shakespeare, aber auch Molière, Goldoni, also schon Klassiker, aber immer mit so einem ziemlich komödiantischen Twist. Und ja, das ist der Sommer. Und im Winter gibt es ja die Märchenhütte. Die steht direkt daneben. Das sind dieselben Leute, die das machen, jetzt insgesamt so seit 20 Jahren. Und da werden dann zum knisternden Kaminfeuer, ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht, Märchen aufgeführt.
Schön. Also ich kenne das, den Monbijou-Park, ehrlicherweise auch nur vom Tanzen. Da sind nämlich immer in den Sommermonaten Tanzveranstaltungen so von 18 bis 22 Uhr um den Dreh. Also muss man mal nachschauen. Und dann hört man hin und wieder ein riesen Geklatsche. Und das kommt immer aus diesem Theater daraus. Und dann frage ich mich immer, wenn wir sie hören beim Klatschen, hören die ganze Zeit unsere Musik oder wie funktioniert das Ganze? Das ist da unten am Bode-Museum, direkt am Monbijou-Park. Mhm. Da wird dann immer öffentlich rumgetanzt und sind so Tanzkurse, muss man ein bisschen Geld spenden. Mhm. Hat nichts mit Bühne zu tun, ist aber auch noch die große Bühne, wo man auch mal selber sich darstellen kann. Und auch als Anfänger. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Ort insgesamt. Der Monbijou-Park ist einfach so wunderschön mittendrin. Weiter rennen wir über die Brücke, würde ich sagen. Und dann geht's zum Theater im Palais. Da war ich letztens gewesen.
Ja, erzähl mal, ich war da nämlich noch nie.
Da habe ich die Intendantin getroffen, Alina Gause. Mhm. Tolle Frau, macht wirklich seit anderthalb Jahren, zwei Jahren ein ganz, ganz wunderschönes Programm, was sehr stark immer von den Geschichten aus Berlin kommt. Wer die Überraschung mag, glaube ich, ist dort richtig aufgefangen. Sonst sehr klein, sehr fein und aber sehr, ja, sehr berlinerisch. Also ich glaube, es ist diese Berliner Geschichte, die dort dargestellt wird.
Ich habe mir sagen lassen, deshalb warst du wahrscheinlich schon im Theater im Palais, wir dürfen da sogar durchlaufen.
Stimmt, wir dürfen da durchlaufen, was ja eine Besonderheit ist. Die ganze Idee, warum wir durch ein Theater durchlaufen wollen, ist ja aufgrund einer Fake News entstanden, weil wir gehört hatten, was wir wahrscheinlich falsch verstanden hatten, dass es in New York einen Lauf gibt, wo man durch Theater läuft. Bei der weiteren Recherche hat sich aber herausgestellt, dass die Sportlergruppe nicht durch Theater läuft, sondern nach dem Laufen ins Theater geht. Mhm. Und, aber aus diesem Grunde haben wir jetzt mal überall rumgefragt und haben tatsächlich ein Theater gefunden, wo wir einfach durchlaufen können. Also perfekt. Ich sag mal, Fake News können einem auch helfen, weiterzukommen.
Was ich eben schon immer am Theater am Palais interessant fand, ist, dass die eben in so einer absoluten Premium-Lage sind. Also es ist ein Mini-Privattheater, die gute Arbeit leisten, aber natürlich nicht auf so ein Apparat oder eine Finanzierung zurückgreifen können, wie all das, was da drumherum ist. Ich meine, da ist das Deutsch-Historische Museum, da ist die Staatsoper gegenüber, auf die wir dann auch einen Blick werfen werden. Da ist das Gorki-Theater, das hast du ja auch schon erwähnt, das ist das tatsächlich das kleinste der Berliner Staatstheater, aber eben auch mit einem ganz tollen Programm. Die Intendantin Shermin Langhoff, nicht ganz unumstritten wegen ihres Führungsstils, hat da eben wirklich ganz, ganz viele ja migrantische Themen, aber auch Autoren, Autorinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen zusammengebracht und wirklich mit ganz, ganz vielen auch Uraufführungen und Premieren, neuen Stücken, da einen ganz eigenständigen und wahnsinnig interessanten Theaterbetrieb geschaffen.
Ja.
Kurz zu dem Namen, das war tatsächlich ab den 50er Jahren zu DDR-Zeiten ein Theater, das speziell der Pflege der russischen Theatertradition. Also da wurden halt russische Autoren.
Macht Sinn vom Namen schon.
Genau, ja. So. Also wie gesagt, das ist aber jetzt ja heute ein total super spannendes, sich mit so den drängenden Themen der Zeit wie auch ja, Migration, Geflüchtete und so weiter und so fort auseinandersetzt. Also das ist wirklich, wirklich toll. Genau, von da aus geht's weiter?
Na, erstmal möchte ich dazu auch noch mal was erzählen. Oh, zum Gorki-Theater. Weil du bist natürlich für das kulturelle Leben hier
bitte,
zuständig.
Bitte.
Ich bin für das weltliche Leben natürlich auch sehr empfänglich. Und ich glaube, ich habe schon neben jedem zweiten Schauspielerinnen und Schauspieler vom Gorki-Theater gesessen, weil ich dort regelmäßig zu Gast bin in der Kantine. Kann ich wirklich nur empfehlen, absoluter Geheimtipp, die Kantine. Ich glaube, die Leute vom Gorki-Theater hören es nicht gerne, weil die kriegen da fast gar kein Essen mehr. Da ist mittags einfach eine der besten Kantinen überhaupt. Du hast einen wunderschönen Innenhof, super geile Preise, ganz tolle Qualität. Also Gorki-Theater nicht nur bekannt für die unglaubliche kulturelle Leistung, sondern auch für eine super Kantine mit wirklich ganz tollen Menschen, inspirierenden Menschen, weil man einfach wirklich mit den Leuten dort zusammensitzt, die eben dieses ganze kulturelle Haus dort betreiben.
Ja, Rudolf, kannst du jetzt überlegen, ob du das dann später rausschneidest? Ne? Weil dann findest du ja gar keinen Platz mehr. Wenn
das stimmt. Also eigentlich ist es damit geklärt.
Erzählst.
Das stimmt. Es geht weiter, die Staatsoper.
Genau, also die Staatsoper, das ist tatsächlich eben so ein königliches Haus. Ist nun die Oper sowieso natürlich eine besonders teure und vielleicht auch besonders als schwierig zugänglich geltende Kunstform. Eben eine gewesen, für die Friedrich der Große sich besonders stark gemacht hat oder die er besonders gefördert hat. Also insofern geht das auf ihn zurück.
Ist das auch eins dieser Schinkelgebäude dann wahrscheinlich, oder?
Also die Staatsoper unter den Linden ist tatsächlich im Auftrag von Friedrich dem Großen gebaut worden. Und tatsächlich ist von Knobelsdorff.
Ah, stimmt, der Knobelsdorff, der hat ja alles hier gebaut,
genau.
Ne?
Genau.
Ja. Also, was die gebaut haben in 50 Jahren da unter den Linden, das ist ja der Wahnsinn, bis heute prägend dann alles.
Genau, ja. Es ist ja viel rekonstruiert, ne, in der Staatsoper.
Ah, okay.
Naja,
die war auch zerbombt.
Ja, starke Kriegsschäden hatte und so, aber halt auch heute immer noch so wirklich ein super wichtiges Haus. Und was eben so ganz interessant ist, zu DDR-Zeiten, als es noch Ost- und West-Berlin gab, war auch die Ostberliner Theaterszene durchaus sehr angesehen. Also sowohl die Volksbühne als auch die Staatsoper. Also ich habe das selber nicht mehr miterlebt, aber ich habe mir das sagen lassen, dass auch der Tipp offensichtlich das mit berücksichtigt hatte in seinem Programm als Westberliner Magazin. Das galt jetzt für anderes nicht, also für Ausstellungen und so weiter nicht, aber die Oper und auch die Theater hatten alle einen sehr guten Ruf,
das heißt,
als sehr spannend.
In den Westberliner, also im Tipp, war damals ganz normal das Programm auch der Staatsoper, der Volksbühne mit aufgenommen. Und die Leute sind dort rübergegangen in ein fremdes Land, in Anführungsstrichen, einfach nur mal abends hin und dann wieder zurück.
Genau, also es war offensichtlich, das war offensichtlich zu Zeiten der geteilten Stadt üblich, dass man zumindest von Westberliner Seite abends auch in Ostberlin ins Theater ging. Das finde ich wirklich interessant und da ist eben auch wirklich eine wichtige Tradition und ein Haus, das da sicher auch eine große Rolle spielt, war die Brechtbühne, das Berliner Ensemble, weil tatsächlich hat ja Bertolt Brecht, ist ja sozusagen nach Stationen im Exil dann in die DDR gegangen und hat da dann seine eigene Bühne aufgebaut, die, ich glaube, so ab Mitte der 50er Jahre in dem Theater am Schiffbauer Damm war. Also auch wieder Mitte, da laufen wir dann natürlich auch vorbei. Zusammen mit Helene Weigel hat er das geleitet. Und das ist natürlich sozusagen irre, wenn man so eine Bühne, also auch von Westberliner Seite, so eine Bühne besuchen konnte und erleben konnte. Weil Bertolt Brecht ist nun mal einer auch der wichtigsten Theaterautoren des 20. Jahrhunderts. Und Helene Weigel ist eine fantastische Schauspielerin auch gewesen. Auch eine tolle Theaterintendantin, aber eben auch eine fantastische Schauspielerin. So. Ja. Also da gab es schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Hochklassiges.
Mhm. Ist ja leider eine offene Wunde bei mir, die ich nicht schließen kann. Ich bin erst 1992 zum ersten Mal in Berlin gewesen als Rheinländer. Und in der Staatsoper sind dann damals wahrscheinlich auch große Stücke dann aufgeführt worden.
Offensichtlich ja. Und die Staatsoper hatte mit Daniel Barenboim bis vor kurzem so schon einen der profiliertesten Stars der klassischen Musik, kann man sagen, glaube ich, weltweit als Intendanten. Barenboim ist ja erkrankt und jetzt ist mit Christian Thielemann ein Nachfolger, der wirklich auch weltberühmt ist, also als ja, musikalischer oder Musikintendant.
Ja.
Genau, es ist wirklich weiterhin ein absolut führendes Haus und Berlin ist ja mit seinen drei Opern auch in einer sehr speziellen Situation, wobei die Komische Oper, die ist zwar auch in Mitte, aber im Moment ja in Sanierung begriffen. Ja. Das heißt, die sind im Exil, die sind jetzt im Schiller-Theater. Manchmal bespielen die auch ganz andere Locations, zum Beispiel den Hangar im Flughafen Tempelhof.
Echt? Okay.
Da sind die auch mal drin und so, machen ganz unterschiedliche Dinge, was ich eigentlich auch toll finde. Und so kommt die Komische Oper in ganz vielen Bezirken mal vorbei und nicht alle müssen da hinlaufen. Ja, es ist schon echt interessant, aber man kann vielleicht sagen, dass die Komische Oper hat tatsächlich eher auch mal ein Operettenfach oder geht vieles auch ein bisschen leichter, auch eine Oper mal leichter an in der Inszenierung, während die Staatsoper doch eher ernster die ganze Sache nimmt.
Ich finde mich in deinen Worten sehr wieder. Ich habe beide Häuser schon besucht und die Staatsoper habe ich auch schon mal verlassen in der Pause. Es war dann einfach doch too much Hochkultur, wie man es wahrscheinlich so nennen würde. Und es ging auch echt lang. Also ich glaube, ich hatte mir irgendeine Oper rausgesucht oder wurde dahin verfrachtet. Über 3 Stunden oder irgendwas. Es ging ewig.
Ja? 3 Stunden geht ja noch. Also ich habe mich ja schon auch ein bisschen vorbereitet. Und in der Volksbühne war es offensichtlich so, dass der Faust von Castorf sein Abschiedsstück über 8 Stunden gedauert hat. Und dass es man auch mal 4-5 Stunden im Theater sitzt, ist auch durchaus üblich. Also man braucht schon ein bisschen, ja, Geduld.
Nun ist der Faust mir etwas näher als Operngesang, den ich nicht verstehe, in einer Sprache, die ich nicht spreche. Und die Staatsoper auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Haus. Und freue mich immer, wenn ich da so viele Menschen sehr edel angezogen sehe, reinzugehen. Ist schon was anderes, ob man in die Staatsoper geht oder in die Volksbühne. Das Publikum nimmt es einfach nochmal ganz anders, förmlicher wahr.
Ja, also es ist auch weiterhin so. Also heute spricht man ja von der Stadtgesellschaft. Aber ich glaube schon, dass die Stadtgesellschaft schon sich ziemlich bewusst ist, in welches Theater wer auch so geht und dass die Theater durchaus so ihr besonderes Publikum haben, das sie ansprechen, was sich insgesamt, glaube ich, auch stilistisch so ausdrückt. Also die Volksbühne hat insgesamt einen viel radikaleren Ansatz und ja, zieht natürlich auch Leute an, die sowas gut finden, die sich sozusagen so reiben wollen an gesellschaftlichen Themen. Ja. In der Staatsoper ist man vielleicht tatsächlich eher die Leute, die sich insbesondere von der Hochkultur angesprochen fühlen. Nicht, dass die Volksbühne keine Hochkultur wäre, aber sie stellt es nicht so aus.
Ja. Also früher bin ich ja noch in meinem Job mit Anzug rumgerannt. Heute mache ich es in meiner Freizeit manchmal, wenn ich dann eben in die Staatsoper gehe. Oder ich war diese Woche in der Philharmonie. Da hätte ich wahrscheinlich auch besser einen Anzug angezogen, weil da bin ich in ein Stück reingeraten. Da saßen sie alle mit dem Anzug rum. Und ich dachte so, wow, Berlin. Ja, muss man mal demnächst doch mal auf die Anzugsordnung achten. Der Admiralspalast ist da relativ sehr bunt dagegen. Oder?
Ja, also der Admiralspalast ist ja jetzt auch kein Haus, das ein eigenes Ensemble hat. Ein Staatstheater hat ja immer ein eigenes
Ensemble. Das ist ein Miethaus dann sozusagen,
ne? Nee, also die haben fest angestellte Schauspieler und Schauspielerinnen, Intendanten, Regisseurinnen, Dramaturgen. Das hat der Admiralspalast jetzt alles nicht. Das ist ein Haus, wo Leute auf Tournee vorbeikommen. Und das heißt jetzt aber nicht, dass das, was man da sieht, schlechter ist. Das heißt nur, dass man da eben auch internationale Produktionen sehen kann. Die haben kein eigenes Stammensemble. Brauchen die auch nicht. Und die haben auch ganz tolle Leute. Nämlich jetzt gerade war John Malkovich da.
Echt?
Ja, ich finde das eine ganz interessante Entwicklung, weil da ist es tatsächlich so, dass am Broadway beispielsweise George Clooney im Theater ist und Theaterstücke spielt. So, und du kannst, und das, glaube ich, sind ganz viele Leute auch sehr scharf darauf, ihn dann eben direkt erleben. Das ist ja was ganz anderes im Film. Ja? Denzel Washington, Jack Gyllenhaal, die sind alle da zu finden. Und ein bisschen ähnlich ist es auch in London, wo zum Beispiel auch Kate Blanchett auf der Bühne steht. So direkt auf der Bühne. Also das finde ich schon interessant. In Berlin ist das ein bisschen anders, auch wenn wir hier so Stars wie Lars Eidinger haben oder Matthias Brandt. Den habe ich auch schon im BE.
Auch im genau, wollte ich sagen.
Genau, im BE ist der auch. Ja, und er ist auch ein toller Schauspieler. Aber dann natürlich immer so auf Stars zugeschnittene Stücke, die auch die Schauspielkunst so ins Zentrum setzen. Wenn man jetzt eher so ein Regietheater hat, ist der Star gar nicht unbedingt der Star, sondern das ist ja dann eher die Regiearbeit, alle sozusagen so zusammenwirken zu lassen. Also das sind eigentlich so unterschiedliche Ansätze. Aber wie gesagt, also bei Malkovich, das war ein 2-Personen-Stück, das fand ich schon interessant. Und der war jetzt eben im Admiralspalast. Und wie gesagt, das ist ein Haus, wo auch Tanzkompanien vorbeikommen mit internationalem Ruf und so weiter und so fort. Deshalb ist es auch wirklich gut, die unterschiedlichen Programme so im Blick zu behalten. Ne? Und ich weiß gar nicht, ein Haus weiter ist die Distel oder im
Distel
Haus.
Die Distel gibt's noch. Da war ich früher so häufig. Das ist so ein tolles politisches Kabarett gewesen.
absolut. Und jetzt ist halt sozusagen auch ein, in Anführungsstrichen, hausgemachtes Programm. Ne? Die haben ihre Leute, die schreiben ihre Programme selber. Und da erlebst du dann eben tatsächlich auch Berlin. Ne? Das sind zwei Häuser, die in unmittelbarer Nachbarschaft sind, die aber was ganz Unterschiedliches nach Berlin bringen oder für uns bringen.
Beim politischen Kabarett bin ich inzwischen mehr auf dem Englischsprachigen gelandet. In den letzten zwei Monaten war ich, glaube ich, in fünf verschiedenen kleinen englischsprachigen Comedies, vor allen Dingen in Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln. Surprise, surprise. Aber nach dem fünften Mal habe ich jetzt auch die Themen mitgenommen. Es geht um Dating, Tinder, es geht um Drogen, es geht um Wohnungsnot. Und da merkt man dann doch, Comedy ist gut, vor allem wenn man in dieser Stadt ist und in diesem Bezirk dort wohnt, um das, was man so mitbekommt, auch nochmal gespiegelt zu betrachten. Mhm. Weil der Distel hat es mich dann irgendwann nicht mehr mitgenommen, weil es dann doch sehr stark Ost-West noch war. Und ich glaube, wenn ich das so richtig wahrnehme, auch noch bis heute ein bisschen das Thema dort ist. Was ja nicht ganz falsch ist, weil es ja noch immer auch ein Riesenthema ist hier in Deutschland und in Berlin. Für mich auf jeden Fall mal ein Grund, mal wieder die Distel aufzusuchen. Ich glaube, mein letzter Besuch war 25 Jahre her. Aber nochmal zum Admiralspalast. Der Admiralspalast selber war ja Osten dann auch.
Genau, der Admiralspalast war Osten. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen, was damals dort gelaufen ist, weiß ich.
Aber dagegenüber ist der Tränenpalast.
Genau, Tränenpalast, woher der Name kommt, ist ja, dass die in Ostberlin eingereist waren, bis Mitternacht zurückreisen mussten, aber natürlich die Ostberliner nicht mit konnten. Und Friedrichstraße war der Bahnhof, wo die dann wieder eingestiegen sind, um zurück in den Westen zu fahren.
Ja, also ich war letztens noch im Tränenpalast. Ich gehe da eigentlich regelmäßig hin. Und zwar immer, wenn ich Menschen habe, die mich besuchen kommen, dann gibt es die Reichstagskuppel und es gibt den Tränenpalast als festen Marker. Der Tränenpalast ist eigentlich für mich das wirklich wunderschöne, auch so ein kleines DDR-Museum, weil es eben wirklich diese Geschichte des Überganges, aber auch von der DDR allgemein dort wunderschön darstellt. Und ja, und in der Tat, es ist wirklich berührend, wenn man dort mal eine halbe Stunde verweilt. Einer weint immer. Das heißt, du siehst richtig wirklich Menschen, also kommen natürlich auch viele internationale Gäste, aber es gibt wirklich oft den Moment, wo Leute berührt und schon, ja, wirklich berührt reinkommen. Auch wenn man gerade mit Berlinern, also Altberlinern dahin geht, auch die sind berührt, weil das war wirklich auch ihr Übergang nach Berlin. Also insofern ein Ort, der viel zu wenig frequentiert ist, ja. Also der ist ja beste Lage, wunderschönes Gebäude, aber ist in der Tat keine direkte Bühne. Das Tipi dagegen ist ja schon eine Bühne. Und zwar eine ganz besondere.
Komme ich gleich drauf. Ich würde aber gerne noch eine andere Bühne, die keine Bühne ist, einschieben, an der wir auch vorbeilaufen. Nämlich das Tieranatomische Theater.
Das freut mich sehr, dass wir dabei drauf zu sprechen kommen. Weil von allen Sachen, über die wir heute reden wollen, ist es das, was ich wirklich noch nie von gehört habe und noch nie gesehen habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Tieranatomische Theater.
Genau. Also das ist auf dem Gelände der Charité, gehört zur Humboldt-Uni. Und tatsächlich ist das eine historische Tierarzneischule. Und das ist gebaut wie ein historischer Hörsaal, der ja der Form eines antiken Theaters nachempfunden ist. Ja, das sind eben diese aufsteigenden Sitze, die jetzt, wenn man in Griechenland ist, in so einem Amphitheater diese Treppen sind. Und genauso sind diese alten Hörsäle gebaut. Und sozusagen unten steht eben der Arzt und seziert etwas. Und das war eben, um Tiere zu sezieren, so eine Art Tier-Veterinärs-Schulungen.
Und ganz kenne ich aus irgendeinem Film irgendwo, aber
im Film ist sowas auch
sowas
immer.
Üblich, ja, genau. Genau, so. Das gibt's hier in Berlin-Mitte.
Das gibt's in Berlin-Mitte. Das, was ich so einen ganz witzigen Fakt finde, ist, dass da tatsächlich so eine Art Hubbühne da drin ist, damals schon war. Das heißt, es wurde unten der Tierkadaver raufgelegt und er fuhr dann hoch in das Theater rein.
Ja.
So, und dann wurde da seziert. Also du konntest heute, gibt's das ja auch in den Theatern, dass von unten was hochfahren kann. Das war da schon, weil dann von unten quasi die Kadaver raufgelegt wurde, also zum Beispiel ein totes Pferd, das wurde dann hochgefahren und dann wurde das für die Studierenden, und im Film sieht man das immer wieder, wie das früher war, wird das dann gezeigt, wie sie an dem Kadaver beziehungsweise unter Umständen auch in einem lebenden Pferd eben arbeiten können.
Und das ist heute noch am Arbeiten. Das heißt,
nein, das ist nicht mehr am Arbeiten.
Wie schade.
Es werden manchmal Forschungsergebnisse vorgestellt, ja, und es wird auch von Kunstleuten bespielt.
Also ins tieranatomische Theater, wenn ich da rein will, muss ich erst googeln und dann schauen, ob da was stattfindet. Ich kann nicht einfach dahin rennen.
Ich glaube, das hat immer samstags offen.
Oh,
aber
schön.
Einmal vorneweg gucken.
Ja.
Und Fun Fact am Rande, im Englischen heißt ja Operationssaal Operation Theater. Genau, das kommt offensichtlich alles, hat das denselben Grundgedanken, dass man eben so etwas zur Schau stellt wie im Theater. Ja,
so fühle ich mich auch meistens beim Arzt, wenn ich operiert werde. Da fünf stehen rum und einer schnibbelt an mir rum. Und das, wenn ich denn dann nicht gerade unter Vollnarkose wieder stehe oder freiwillig in den Schlaf reingehe. Aber das Tieranatomische Theater werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde mal gucken, ob es diesen Samstag auf ist. Danach?
Jetzt zum Tippi.
Zum Tippi, das Tippi.
Jetzt zum Tippi, ja, das Tippi.
Beste Lage, würde ich sagen.
Allerbeste
Lage. Allerbeste Lage.
Also ja, dieses Zelt zwischen Kanzleramt und Haus der Kulturen der Welt ist wirklich toll. Es gab ja einen Vorgängerbau, weißt du vielleicht auch, das Tempodrom, das ja jetzt einen festen Bau hat, war vorher dort. Das war ja so eine Alternativbühne in einem Zirkuszelt, das die Irene Mössinger gemacht hat. Und tatsächlich, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, fand er, dass diese alternative Szene, die da ein- und ausging, quasi als seinen Nachbarn, eine Gefährdung darstellen würde. Und deshalb mussten die da weg. Ich glaube, er wollte einfach nicht solche Nachbarn haben. Ja. Gut, Bundesregierung wechselt. Dann hatte das Tippi irgendwann eine Chance. Und das Tippi hängt ja sehr eng zusammen mit der Bar Jeder Vernunft. Das waren dieselben oder sind dieselben Macher. Tolle Bühne, die ganz unterschiedliche Veranstaltungen hat. Ich weiß, dass ihr da auch eine Veranstaltung mit
dabei habt. Absolut. Wir waren gerade da mit dem Politik-Award. Und wir haben richtig Glück gehabt. Das Tippi ist eine wunderschöne Winter-Location. Aber ab Juni kann ich nur jedem raten, etwas komplizierter. Und wir haben noch richtig Glück gehabt, weil es eben über tags geregnet und abends warm war. Mhm. Insofern war es. Aber es ist eine tolle, tolle Location, finde ich auch. Ja. Da findet ja alles Mögliche statt. Das kann man mieten, das ist ein bisschen wie der Admiralspalast, würde ich sagen, oder?
Ja, kann man mieten. Die haben aber auch Künstler, wie zum Beispiel die Geschwister Pfister, die immer wieder da hinkommen. Also die haben ganz unterschiedliche Sachen. Gesprächsformate, Award-Formate,
ja,
aber auch Chansons, Theaterstücke und so weiter.
Ja.
Es gab dann direkt neben dem Tippi, nämlich zwischen Tippi und Reichstagsgebäude, mal die Krolloper. Das ist ein historisches Gebäude.
Zwischen dem Tippi und dem Reichstagsgebäude gab es noch ein Gebäude?
Da gab es, genau.
Okay, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, weil da ist ja nur Wald und also, Fläche, aber ja.
Genau, also das ist auch schon, glaube ich, in den 50er Jahren abgerissen worden. Das war ein riesiger Gebäudekomplex, wo es eben ja so eine Vergnügungsstätte war. Da waren auch Aufführungen und so weiter und so fort. Es war aber auch teils nur in Anführungsstrichen eine Gaststätte und so. Und es gibt da noch so eine kleine Erinnerungsplakette. Es war eben auch eine zeitweise als Opernhaus genutzt, die Krolloper. Das finde ich immer so einen ganz netten Fun Fact, so dass es da eben noch ein Haus gibt oder gab, an das sich, glaube ich, heute eigentlich niemand mehr erinnert. Man denkt, das war nicht schon immer so, weil man weiß, dass das Kanzleramtsgebäude ja relativ neu ist, aber trotzdem. So,
ja. Ja.
Aber jetzt sind wir ja dann schon im Tiergarten, weil schöne Strecke.
Das ist eine wunderschöne Strecke. Jetzt kommen wir nämlich mal aus der Mitte komplett raus und jetzt mal, wo ein paar Bäumchen auch stehen.
Ganz genau. Also wir sind ja dann auch schon Ende Juni. Mhm. Ja. Also das, glaube ich, wird niemand undankbar sein, da auch mal ein bisschen zwischen den Bäumen im Schatten und ja, es ist ja wie ein kleiner Wald, der Tiergarten. Ja. Da ist es ja meistens ein bisschen frischer. Das ist jetzt natürlich nur für die Leute, die ganz große Runde machen, also die.
Und am besten jetzt, wenn wir zum Gripstheater kommen, noch die auch noch jugendliche Kinder haben.
Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall auf der 3-Kilometer-Route, werden wir das nicht alles schaffen.
Wird nicht möglich sein. Ja. Ja.
So, also da kann man ja jederzeit so vorbeigehen. Ja. Also wir haben jetzt ja den Podcast, wir haben aber ja auch auf Komoot werden wir die Routen haben. Aber ja, wir gehen eben auch noch zum Gripstheater, was auch finde ich, eine wirklich super interessante Berliner Sache ist.
Ich kenne es wirklich nur von Linie 1. Das Grimms-Theater steht für Linie 1, ist Linie 1, aber die machen wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen.
Die machen auch ganz viele andere Sachen. Die haben angefangen 1966. Das war auch
ehrlich?
So eine Ausgründung aus einem Kabaretttheater. Der Volker Ludwig, der Gründer, war da.
Und alle zugezogenen Rheinländer waren auch schon einmal da, weil die Linie 1 fanden wir alle mega. Der Song war da, alles war da. Also ich glaube, es gibt keinen zugezogenen Berliner, der noch nicht da war. Wenn er noch nicht da war, auf jeden Fall hingehen. Mehr Berlin geht nicht.
Nee, ich meine, das ist auch so toll, dass dieses Stück sich eben so auch mit der Stadt beschäftigt und so in der Stadt spielt. Und
ja, und sich dann auch aktualisiert hat mit der Wende. Also mega.
Wirklich ganz toll. Also da zeigt man, sieht man auch so die Wechselwirkung zwischen dem, was ein Theater kann und wie sich die Stadt entwickelt, daran wieder ganz besonders. Und da machen wir dann halt nochmal die Schleife. Ich kann dazu sagen, im Tiergarten sind jetzt auch nicht ganz so viele Theater wie in Mitte. Und dann laufen wir zurück wieder ans DT.
Und da enden wir dann auch mit unserer Tour. Da gibt es dann noch eine kleine Führung, wenn ich das richtig sehe, im Deutschen Theater. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Diesmal ein richtiger Ritt durch Berlin-Mitte, durch die großen Theater. Super, super vielen Dank. Das war wunderschön. Ich freue mich und ja, wir sind jetzt ja verabredet. Ja?
Auf jeden Fall. Kannst du vielleicht die Karten besorgen?
Ich besorge die Karten und das eine Mal rennen wir durch und das eine Mal bleiben wir sitzen.
So machen wir.
Freue ich mich drauf.
Ich mich auch, Bruder. Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war Fanboy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Hier spricht übrigens Carmen vom Berlinathon, dem neuen Running Meets Culture Nonprofit in Berlin von Tipp Berlin und Quadriga. Ab dem 27.04. gibt es nun jeden letzten Sonntag im Monat einen Kulturlauf zu verschiedenen kulturellen Themenschwerpunkten. Mit großem Abschlussfestival am 14.09. Aber schaut selbst rein auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal bei Fanboy for Life, Berlinathon. Presented by Studio 36. Schnitt Ella de Vries. Mehr gibt's auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal.